Heute setzen wir uns der dramatischen Bekehrungsgeschichte des Saulus bzw. Paulus aus. Viele von euch kennen ja die Redewendung, dass wir im Deutschen sagen, vom Saulus zum Paulus, wenn wir meinen, da hat jemand eine 180-Grad-Wendung gemacht. Und genau dies berichtet die Bibel gleich dreimal in der Apostelgeschichte. Daran merkt man, wie zentral diese bekannte Begebenheit ist, wie Paulus sich zu Christus bekehrt. Wir werden an dieser Geschichte merken, und ich werde es dann am Schluss auch noch dahingehend auslegen, dass sich in dieser Begebenheit, in dieser dramatischen Begebenheit vor 2000 Jahren, eine Weichenstellung auch für heute ergibt, für die Zukunft unserer Kirche. Ich lese zunächst die ersten Verse aus dem 9. Kapitel der Apostelgeschichte. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum Hohepriester und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er fragte: Wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden, aber als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß und trank nichts. Ja, ich habe das schon angekündigt, eine sehr dramatische Geschichte, großes Kino, würden wir vielleicht auch sagen, dieser Bekehrungsgeschichte, die die Weichen gestellt hat für das Christentum, für die Kirchen, ja, bis in die Zukunft. Ich kenne nur eine Geschichte in der Bibel, die ähnlich weichenstellend ist. Da gibt es auch einige Verbindungslinien. So wie Paulus dafür bestimmt war, einmal die Botschaft von Jesus in die ganze Welt hinauszutragen, so war es im alten Bund Mose, der den großen Auftrag hatte, das Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit zu führen. Und auch da gibt es so eine relativ dramatische Erstbegegnung, wo er diesen Auftrag erfährt. Wir hören also hier, bei Mose ist das so, bei Paulus ist das so, wir hören etwas von einer Lichterscheinung und dann von einer Stimme, die aus diesem Licht heraus redet, und auf einmal stellt sich raus, da spricht Gott. Also, wir haben mit wenigen Strichen skizziert gehört, wie Paulus zunächst unterwegs ist. Er ist ein glühender Verfechter des jüdischen Glaubens. Er ist Pharisäer, also Menschen, die sich besonders dafür einsetzen, dass das Gesetz, das heilige Gesetz des Gottes Israels, dass das auch eingehalten wird. Und er tritt mit allen Mitteln dafür ein, dass diese Lehre reingehalten wird. Und deswegen verfolgt er diese Sekte, die sich da so etabliert hat, die von Jesus erzählen, und er verfolgt sie so weit, dass sie teilweise den Tod finden. Und dann hören wir, dass er hinausgekommen ist über die Grenzen des jüdischen Landes hinaus, also bis nach Damaskus, und dort in der Fremde diese Erscheinung hat, dass auf einmal ein Licht vom Himmel kommt, er stürzt zu Boden und er hört die Himmelsstimme. Ich glaube, was dem Paulus hier so dramatisch passiert, ist auch etwas, was viele Menschen erleben, die irgendwann spüren, Gott tritt in dein Leben. Also wenn Gott in dein Leben tritt, vielleicht könnt ihr das auch aus eurer Lebenserfahrung berichten, dann siehst du Dinge, die du nie vorher gesehen hast. Hier ist es das Licht vom Himmel. Und dann hörst du auf einmal Worte, die du gar nicht zuordnen kannst. Also, dass auf einmal die Bibel spricht und du merkst, das ist nicht nur ein Buch wie jedes andere, sondern da spricht dich tatsächlich jemand an. Oder dass du betest und merkst, ich spreche das nicht nur für mich allein, das Gebet bleibt nicht nur unter der Zimmerdecke hängen, sondern da geht etwas hin und her, da kommt vielleicht sogar ein Dialog zustande. Paulus stürzt zu Boden und er ist fassungslos und weiß das nicht einzuordnen. Und er stellt die Frage an dieses Gegenüber, nachdem er angesprochen worden ist: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also diese Stimme aus der Lichterscheinung, wie bei Mose im brennenden Dornbusch, spricht ihn an: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und jetzt merkt Paulus, dass er eine Begegnung mit Gott hat. Und er kann es aber nicht zuordnen. Er merkt nur, er ist dieser Sache untergeordnet. Er liegt ja am Boden, er kann nichts sehen und er stellt die Frage: Wer bist du, Herr? Das passt ja gar nicht in sein Schema rein, was er vorher erlebt hat. Und jetzt antwortet die Stimme und sagt sehr bedeutsam: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das sind ganz einfache Worte, hinter denen eine sehr tiefe Botschaft steckt. Wir haben ja gehört, dass Paulus jemand ist, der die Christen verfolgt. Und jetzt auf einmal zeigt sich, dass ihm die Frage gestellt wird: Warum verfolgst du mich? Und er merkt, da stehen nicht die Jünger, da steht nicht die Gemeinde, da stehen nicht die Christenmenschen, die verfolgt werden vor ihm, sondern da ist Jesus, der selber hinter der Gemeinde steht und mit ihm redet. Also Paulus merkt, wer an die Gemeinde geht, wer etwas mit den Jüngern und Jüngerinnen zu tun hat, der hat es mit Jesus selbst zu tun. Und es gibt ein kurzes Zwiegespräch zwischen den beiden. Also Jesus, der auferstandene Jesus, der erhöhte Christus, spricht Paulus bei seinem Namen an, sodass er genau weiß: Ich bin gemeint. Und er stellt ihm die Frage: Warum verfolgst du mich? Und weil Paulus jetzt merkt, er hat es mit Christus zu tun, verschlägt es ihm also die Sprache und sagt ihm Jesus jetzt nicht, wie es weitergeht. Er sagt ihm jetzt nicht: Tu dies oder jenes, sondern es ist eine Bekehrung nicht nur zu Jesus, die Paulus hier erfährt, sondern es ist auch eine Bekehrung zur Gemeinde. Und deswegen heißt jetzt der nächste Schritt, der dem Paulus, der da am Boden liegt, gesagt wird: Geh hin in die Stadt, dort wird dir gesagt, was du tun sollst. Und nun hören wir von einem Mann, der eine kleine Nebenrolle zunächst hat, Hananias, der als geistlicher Geburtshelfer auftritt, damit Paulus, der ja nicht mehr hören kann, der nicht mehr sehen kann, damit Paulus weiß, was er tun soll. Ich lese weiter. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm: Hananias. Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte: Steh auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Hananias antwortete: Herr, ich habe schon viel von diesem Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit einer Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr sagte zu ihm: Geh nur hin, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt, Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saulus, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen, dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Wenn ich mir diese Szenerie vorstelle, sie ist ja sehr reich gefüllt, dann hätte ich gerne bei dem Hananias in den Kopf hineingeschaut. Er hat also dieses Zwiegespräch mit Gott geführt. Er hat auch Zweifel, ob er wirklich zu diesem Mann hingehen soll, der ja die Christen, die Gemeinde verfolgt hat, ob der das wirklich sein soll, der diesen besonderen Auftrag bekommt. Und dann geht dieser Hananias in dieses Haus des Judas auf der geraden Straße. Ich hätte gerne in seinen Kopf und in sein Herz geschaut, was er da fühlt, als er dem Verfolger sagt: Saul, mein Bruder. Ich habe das eben schon angedeutet. Wir erfahren hier von einer Bekehrung des Paulus, die weit über diese persönliche Geschichte zwischen Gott und Paulus hinausgeht. Paulus erfährt in dieser Hinwendung zu Gott, dass er auch in die Gemeinde geführt wird. Und das verdichtet sich in dieser Schlüsselszene, dass beide Seiten merken, sie müssen da etwas überwinden und müssen aufeinander zugehen. Der Paulus, dass er in die Gemeinde hineingeführt wird, die er vorher verfolgt hat, und der Hananias als einer ihrer Vertreter, der merkt, ich muss mich überwinden und zu diesem Verfolger sagen: Saul, mein Bruder. Merkt ihr, was allein in diesen Worten drinsteckt? Man kann das natürlich auch auf die Schwestern übertragen, aber so entsteht Gemeinde, dass Menschen, die aus verschiedenen Lagern kommen, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester. Und dann wird uns in kurzen Strichen erzählt, dass der Hananias dem Paulus die Hände auflegen darf, dass er wieder sehen kann, dass er zu Kräften kommt und auch interessant, passt heute gut in unseren Gottesdienst, dass er sich taufen lässt. Also die Bekehrung zu Jesus schließt ein, dass es eine Bekehrung in die Gemeinde gibt. Es ist also mehr als ein persönliches Verhältnis zwischen Jesus und mir, sondern es schließt ein, da sind Schwestern und Brüder und da gehöre ich hinein. Und dabei ist die Taufe ein wichtiger Schritt. Ich lese die letzten beiden Verse dieser Erzählung. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort: Jesus ist der Sohn Gottes. Ich habe das einleitend gesagt. Wir können an dieser dramatischen Bekehrungserzählung des Paulus auch einiges für unser Leben und auch für die Zukunft der Kirchen ablesen. Wahrscheinlich denken Sie, wahrscheinlich denkt ihr auch, oder viele denken das, so dramatisch, wie das bei dem Paulus zuging, ist es bei mir nicht. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich auf einmal so am Boden lag und Gott zu mir gesprochen hat. Aber wir können hier bei dem Paulus etwas sehr Wichtiges sehen, nachdem er erfahren hat, es geht um Jesus, es geht um die Gemeinde, dass sich noch ein dritter Horizont öffnet und es hier heißt, er blieb nicht nur bei den Jüngern in Damaskus, die ihm gerade geheilt haben, die ihm gesagt haben, wer Jesus ist, sondern die dritte Station, die sich jetzt öffnet vor dem Paulus, ist die, dass er hinausgeht, zunächst in die Synagogen, in die Welt hinausgeht und dass diese Bekehrung auch da eine Folge hat, dass er also von Jesus erzählt und dass er sagt, dieser Jesus ist Gottes Sohn, also der kommt wirklich von Gott. Jemand hat mal gesagt, und das kann man an dieser Geschichte gut ablesen und das ist für uns auch so eine wichtige Botschaft, es braucht drei Bekehrungen. Es braucht eine Bekehrung zu Christus, es braucht eine Bekehrung zur Gemeinde und es braucht eine Bekehrung zur Welt. Und ich fange mal negativ an, ich glaube, vieles, was im Argen liegt, auch in unseren Gemeinden, auch in unserer Kirche, hängt damit zusammen, dass man diese drei Dimensionen nicht im Blick hat. Es reicht nicht nur, mit Jesus auf Du und Du zu sein. Es gibt ja auch eine Gemeinde. Ich brauche die Gemeinde, um Christ zu sein. Aber ich brauche auch den größeren Horizont über den Kirchturm hinaus. Ich brauche auch die Welt. Und das zeigt uns der Paulus hier, das zeigt uns diese Bekehrung, wie Zukunft eigentlich geschrieben werden kann, dass wir das in den Blick nehmen, dass wir das immer wieder auch für unser eigenes Leben fragen und uns fragen lassen, die Bekehrung zu Christus, zur Gemeinde und zur Welt. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Damit die Gemeinde Zukunft hat und sie hat Zukunft, brauchen wir uns nur auf dieses Beispiel des Paulus zu besinnen. Diese Erfahrung, die er macht mit Christus, dass er merkt, es wird alles vom Kopf auf die Füße gestellt und auf einmal öffnet sich der Horizont und die Geschichte geht weiter. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.